Also wir sind immer noch bei dieser ganzen Frage, wieso die Taube oder wieso der Heilige Geist in Form einer Taube auf Jesus herabgekommen ist. Wir haben heute gesehen, also der erste Ort ist immer, wir schauen im Wort Gottes, ob wir was finden, das ist nicht der Fall. Dann haben wir uns natürlich angeschaut und wir merken, es gibt so viele Dinge in der Schöpfung drin, durch die der Heilige Geist uns lehren kann. Und deshalb ist es wichtig auch eben, wenn wir spazieren gehen oder mit anderen Dingen, dass wir immer mit einem geöffneten Herzen durch diese Welt gehen. Es ist spannend, wie der Heilige Geist uns leitet. Und das soll er immer mehr und mehr, dass wir wirklich in diese Freundschaft, in diese freundschaftliche Partnerschaft hineinkommen. Ja. Und ich kann da noch viel Land gewinnen und ich denke, wir als Volk Gottes müssen definitiv viel Land gewinnen. Jetzt, ich habe von Prophet aus Neuseeland, Ken Wright, diese Dinge gelernt. Und er hat den Offenbarung in Bezug auf diese Taube. Weil die Taube ist ein gutes Symbol für unser Leib Christi. Die Taube hat auch einen Leib. Und natürlich braucht sie einen Kopf, der diese Taube auch am Leben erhält und steuert. Unser Haupt ist Jesus Christus. Und spannenderweise, wenn wir diesen Vogel anschauen, der hat 9 Hauptflugfedern auf beiden Seiten. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass es 9 Gaben und 9 Fruchtteile des Heiligen Geistes gibt. Und die Fruchtteile, die symbolisieren so einen Flügel. Das ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Es ist eine Frucht, die kannst du nicht produzieren. Aber die kommt aus dieser Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist hervor. Ich hatte heute Mittag, als wir nach Ostrach gefahren sind, die Gelegenheit genutzt, die Frucht der Geduld wachsen zu lassen in mir. Wir sind hinter einem Traktor hergefahren. Also du kannst dich ärgern hinter diesem Traktor, aber das ist nicht eine Frucht für das Reich Gottes dann. Oder du kannst sagen, danke Heiliger Geist. Und manchmal ist es auch wirklich so, dass du da sitzt und sagst, tief einatmen, ja, und jetzt genießen wir diese Fahrt hinter diesem Traktor. Ja. Wir werden nicht gefährlich überholen, wir werden nicht unser Leben riskieren. Und so gibt es so viele andere Dinge. Es gibt diese Geschichte von der Frau, die gesagt hat, Herr, schenke mir mehr Geduld. Und ihr kennt, wie das weitergeht, oder? Und dann eine Woche später hat sie gesagt, meine Güte, Jesus, wieso kommen all diese komischen Leute, die mir so auf den Wecker gehen, in mein Leben rein? Und dann hat der Heilige Geist zu ihr gesprochen, du hast um Geduld gebetet, wir sind gerade am Arbeiten. Ja? Also es gibt so viele Dinge. Aber da, und das ist das Wichtige auch, es gibt Phasen in unserem Leben, wo der Heilige Geist Charakter betont. Nicht Dienst. Und dann nimmt er dich und arbeitet an Sachen. Und dass wir das wahrnehmen, und das soll uns ja immer wieder dahin bringen, eben zu sagen, ich brauche mehr von dir, Heiliger Geist. Ja? Wo das oft auch mit unserer Vergangenheit zu tun hat, mit bestimmten Prägungen, wo dann der Heilige Geist mit uns dran arbeitet und unser Leben wiederherstellt. Die andere Seite, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Ich habe sie für uns schon mal sortiert. Es gibt 3 Offenbarungsgaben. Das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Und Offenbarung deshalb, weil diese Gaben uns etwas offenbaren, was wir natürlich nicht wissen können. Wir werden die Dinge anschauen. Dann gibt es 3 Kraftgaben. Glauben, Heilungen, und Wunder. Kraftgaben deshalb, wenn diese Gaben durch uns wirksam werden, dann geschieht etwas. Wird Kraft freigesetzt. In unterschiedlicher Art und Weise. Und dann gibt es noch die Sprachen- oder Vokalegaben. Das ist die Sprachen- oder Zungenrede. Die Auslegung dieser Sprachenrede oder Zungenrede. Und Weissagung oder Prophetie. Sprachengabe deshalb, du musst deinen Mund aufmachen, sonst funktioniert das nicht. Ja. Deshalb Sprachengabe. Also, Und es ist wichtig, das sehen wir bei dieser Taube, dass sich diese beiden Flügel natürlich gut entwickeln. Manchmal in Zoos, in öffentlichen Gehegen sieht man, dass bei Vögeln auf der einen Seite die Federn gestutzt sind. Habt ihr das auch schon mal gesehen? Wieso machen die das da? Damit die nicht wegfliegen. Jetzt kennen wir das aber auch im Leib Christi drin, dass es Gruppen gibt, die betonen die eine Seite. Evangelikalen betonen sehr stark die Fruchtseite, Charakter des Heiligen Geistes. Ja? Da sind sie stark drin. Aber es geht tragischerweise auf Kosten von der anderen Seite, weil sie sagen, nee, Gaben ist nicht mehr für uns. Und da gibt es ganze Theologien, womit das begründet wird, was spannenderweise eben sehr wenig mit dem Wort Gottes zu tun hat. Als ich anfing, mich mit dem auseinanderzusetzen, habe ich gedacht, meine Güte, wie weise und wunderbar Gott das in seinem Wort hier geschrieben und geoffenbart. Und ich verstehe nicht, dass wir so viele Auseinandersetzungen und Fragen haben, weil es so offensichtlich und klar ist. Aber wir merken, es ist das eine, wenn wir die Wahrheit lesen, und das andere ist wieder diese Frage der Interpretation. Wenn Interpretation wichtiger wird als das, was drin geschrieben steht, dann gehen wir auf unterschiedliche Weise. Aber es gibt dann auch die andere Seite. Du kannst auch mit den Gaben vom Pferd fallen. Es gibt Leute, die betonen nur diese Gaben des Heiligen Geistes. Und die Tragik ist oft, dass die Leute darin stark sind, aber dann, wenn sie eine Schwäche auf der anderen Seite haben, dann kommen diese Gaben so schräg rüber. Dann sind sie so vermischt mit Fleisch und so mit dem eigenen. Und da spürst du irgendwo, irgendwas ist nicht gut. Also es hat einfach so einen schlechten Beigeschmack, ja. Also wenn zum Beispiel Gaben auch dafür da sind, eben mich dann oder meine Geistlichkeit zu demonstrieren, wo du plötzlich merkst, das hat nichts mit dem Charakter Jesu zu tun. Ja? Und diese beiden Dinge sind ja eigentlich da, gegeben vom Heiligen Geist, dass wir Christus repräsentieren und mit ihm herrschen. Und in unserem Leben müssen wir schauen, und der Geist Gottes will das, dass wir beide Seiten wirklich entwickeln. Jetzt sehen wir natürlich, hat diese Taube logischerweise auch einen Schwanz, und das ist sehr, sehr wichtig. Nämlich ohne diesen Schwanz könnte die Taube nur geradeaus fliegen. Ja? Aber diese Schwanzfedern, das sind die Ämter oder Dienstgaben. Und das will ich gerne mal kurz lesen für uns, wozu die gegeben sind. Wenn wir nämlich unsere Leiterschaft heute angucken, dann ist es oft so, dass sie nicht mit dem beschäftigt sind, wozu diese Gabe eigentlich gegeben worden ist. Hier, im Epheser, einem Brief an die Epheser im Kapitel 4, im Vers 11 und bis 13. Wobei das Spannende ist, und das will ich auch hier gerade sagen, diese Einteilung ist unheimlich hilfreich mit Kapiteln und mit Versen, oder? Dass wir alle wissen und das Gleiche lesen können. Aber die meiste Zeit, wo die Bibel existiert hat, hat es das alles nicht gegeben. Sondern die Leute haben immer ganze Briefe gelesen. Und jemand hat mal gesagt, als Beispiel, also wenn ich einen Liebesbrief von der Angela bekomme, dann lese ich nicht den ersten Satz und denke, so, jetzt werde ich mal darüber meditieren und am Morgen werde ich den nächsten Satz lesen, oder? Nee, ich will schon den ganzen Brief lesen und wissen, was drinsteht, was sie mir zu sagen hat. Und das ist sehr wichtig für diese Dinge, dass wir den Kontext haben, das Ganze, die Breite, und von da aus können wir in die Tiefe reingehen, ja? Also die Epheser, als sie diesen Brief zum ersten Mal bekommen haben, haben sie ihn von vorne bis hinten gelesen. Das ist wichtig. Also auch mit dem Korintherbrief ist es wichtig, wo vieles über die Gaben steht, wo wir immer wieder sehen, wir müssen den ganzen Brief kennen, ja, und nicht nur die einzelnen Dinge. Und natürlich, wenn wir lehren, nehmen wir einzelne Passagen raus. Aber meine Ermutigung an euch ist, lest doch diese Briefe nochmal und dann versteht das, was wir hier heute behandeln, in dem Kontext. Und das andere ist, was so wichtig ist, wenn der Paulus gewusst hätte, dass wir seine Briefe nach 2000 Jahren noch lesen. Meine Güte, was hätte der geschrieben, ja? Das ist wichtig. Paulus ging auf die Situation der Epheser ein, er ging auf die Situation der Korinther ein. Und die Korinther, das finde ich toll, dass wir einen Korintherbrief haben. Weil die Korinther waren genau diese Charismatiker hier, auf der linken Seite. Paulus sagt, ihr habt alle Gaben, nicht eine fehlt. Boah, wäre ich froh, wenn wir das von uns sagen könnten, oder? In unseren Gemeinden. Bis zur Fülle. Aber sagt, meine Güte, ihr seid absolut chaotisch. Ihr müsst an der anderen Seite hier rechts arbeiten. Ihr habt Wettbewerbe im Prophezeien. Einer übertrumpft den anderen und dazwischen labert noch einer in Sprachen dazwischen. Ja. Also da ist viel Kraft, aber es ist wenig Weisheit und offenbar wenig Liebe. Und Paulus geht auf ihre Situation ein. Es war nie gedacht, dass das ein allgemeiner Lehrbrief wird. Und das müssen wir im Auge haben, wenn wir das lesen. Zum Beispiel, wenn ihr das 14. Kapitel lest. Wir haben heute nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber da geht Paulus auf dieses Chaos ein, die da hatten, und steuert als Apostel, als Leiter und Freund und sagt, hey, hier, so, das müsst ihr ändern. Aber es war nie als ein allgemeiner Lehrbrief gedacht. Der Römerbrief ist ein Lehrbrief. Der Epheserbrief ist auch so ein Brief, ja. Wobei der Paulus auch da auf die Gemeinde eingeht, den Gemeinden im Epheserbrief, wo er eben schreibt, das war die ganzen Gemeinden da in Ephesus. Aber er schreibt hier im Zusammenhang mit Leiterschaft in Epheser 4, die Verse 11 bis 13, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten und andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, zur Vollendung der Heiligen. Also die sollen dazu helfen, dass wir reif und vollendet werden. Das ist das Ziel von Leiterschaft. Für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Wir sollen trainiert werden von Leiterschaft, wie wir einander aufbauen können, wie wir gemeinsam einander helfen können, voranzukommen. Und dann, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle in Christus. Also Leiterschaft ist dazu da, dem Leib Christi, dem einzelnen Christen zu helfen, dass er erwachsen wird. Ja? Da zu trainieren, damit du fähig bist, den Job zu tun. Ja? Und du fähig und jeder Einzelne von uns, dass wir unsere Berufung kennen, dass wir wissen, wo unser Platz ist im Leib Christi, dass wir gemeinsam fähig sind, miteinander zu arbeiten. Und wir merken, da brauchen wir die beiden Sachen. Wenn du anfängst, mit Christen zusammenzuarbeiten, wirst du merken, wie viel Liebe, wie viel Geduld, wie viel Freundlichkeit du hast und wo dir manchmal die Dinge mangeln. Ja? Und da können wir einfach nicht drüber gehen, sondern das soll uns letztlich immer wieder hinbringen zu Gott und sagen, hier, ja, demütig Buße tun. Ich war wieder nicht liebend zu meinem Bruder. Ich war nicht liebend zu meiner Frau, weil es mir nicht schnell genug ging, oder? Und all die Dinge, aber dann laden wir dadurch den Heiligen Geist ein, dass er an uns arbeiten kann. Und auf der anderen Seite eben auch, dass die Gaben freigesetzt sind. Dazu ist es da. Die Fruchtseite offenbart den Charakter Jesu Christi und das sollen wir. Die Menschen sollen an uns erkennen, wie Jesus ist. Und die Gaben offenbaren die Kraft von Jesus Christus und die Ämter die Autorität von Jesus Christus. Also alles schön zusammen mit dieser Taube. Ja? Und da ist es wichtig eben, dass wir uns leiten lassen, trainieren lassen vom Heiligen Geist. Schauen wir das nochmal an, ein bisschen auf dieser Grafik hier. Wenn wir wiedergeboren werden, dann werden wir ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Er kommt in unser Leben hinein und sowohl die Gaben, die Gott für uns gedacht hat, plus auch die Frucht des Heiligen Geistes, wird angelegt bei uns. Gaben sind fertig. Ich vergleiche Gaben immer wie mit dem Fahrrad. Kannst du dich erinnern, als du dein erstes Fahrradgeschenk bekommen hast? Lange her, ja? Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du fahren kannst, oder? Du kannst ein ganz tolles Fahrrad haben. Ich habe vor Jahren einen Vater beobachtet, der seiner Tochter ein Fahrrad geschenkt hat. Und ich habe mich manchmal gefragt, den ganzen Nachmittag, ob er das nicht bereut. Der war da hinter ihr her. Und so, und am Anfang musste sie immer gucken, dass sie nicht vom Rad runterfällt und irgendwann hat sie es erlegt. Und dann ist sie immer vor ihm hergefahren, er ist hinter ihr herangerannt, dann gebremsen, bremsen, Kurve. Und es war spannend für mich auf dem Balkon, so dieses Jüngerschafts-Fahrradstraining anzugucken. Und so ähnlich ist es mit uns, wenn wir mit Gaben umgehen. Die Gabe ist perfekt, ja. Aber wir müssen lernen in Situationen, wie wir mit dieser Gabe umgehen. Ist das hilfreich? Und jetzt kommt das Spannende. Wenn du wieder geboren bist, dann kriegst du dieses Set. Und das heißt, der Heilige Geist ist der Dynamisgeist, wo auch Dynamit herkommt. Darum habe ich die Dynamitstange da hinten drauf gesetzt. Das ist die Kraft. Gaben kommen also fertig wie im Fahrrad und du musst lernen, mit denen umzugehen. Aber Frucht im Reich Gottes kommt immer in Form von Samen. Die musst du in den Boden stecken, begießen und dann nach einer Zeit wächst da ein Bäumchen und dann kommen die ersten Früchte raus und die ersten Früchte von einem Bäumchen, die schmecken nicht besonders gut, oder? Und das ist bei uns auch so, wenn wir lernen auf dieser Charakterseite, dann merken wir, das ist nicht leicht und perfekt, sondern wir sind am Lernen, ja? Und es braucht Zeit, bis eben eine reife Frucht hervorkommt. Und es sind nicht verschiedene Früchte, also nicht Banane, Äpfel und so weiter. Es ist eine Frucht mit unterschiedlichen Teilen. Es ist ein Geist, ja. Aber diese unterschiedlichen Facetten. Jetzt bei jungen Christen sieht man oft, dass die Zeichen und Wunder erleben, wenn sie richtig geschult werden. Also wenn man ihnen am Anfang schon zeigt, hey, der Heilige Geist ist da, das ist alles möglich, dann siehst du, die erleben Wunder und die erleben Heilungen und du denkst, meine Güte, ich bin 20 Jahre unterwegs, aber so ein Teil habe ich noch nicht gesehen. Wieso ist denn das so? Wieso ist das möglich, für so einen jungen Christen so tolle Dinge hinzustellen? Exakt. Ist genau das. Wie ein Kind, oder? Wie im Natürlichen. Aber mein Papa kann alles, oder? Oh, mein großer Bruder Jesus. Kein Problem für den. Kindlicher Glaube. Und das ist etwas, was wir uns bewahren sollen. Also wir sollen aus der Unreife rauswachsen. Das ist Gott wichtig. Aber gleichzeitig sollen wir diesen kindlichen Glauben, nicht kindischen, kindlichen Glauben, eben dieses, ich kenne meinen Vater, bewahren. Und das ist genau der Punkt. Und je mehr wir beladen werden mit Wissen und Theologie, desto komplexer wird das plötzlich. Ja? Aber am Anfang sieht man das oft. Ist spannend auch, wenn du in die dritte Welt gehst. Nach Afrika, nach Südamerika, nach Asien. Oft die Leute, die nicht so auch humanistisch verbildet sind wie wir in Europa, die erleben Zeichen und Wunder. Und ich glaube, das hat mit dem zu tun, weil sie oben nicht so belastet sind. Und das Zweite ist, weil sie ohne Wunder nicht leben könnten. Viele von denen sind so arm. Und die wissen, wenn ich, der einzige Ort, wo ich mich hinwenden kann, ist Gott. Und das ist in dem Sinn, sind die zwei Dimensionen, die ich oft merke in Afrika oder wenn ich noch in Südamerika unterwegs war oder auch in Asien. Darum sehen diese Leute viel mehr an Zeichen und Wundern. Also sie haben diese Notwendigkeit und ich sage bei uns immer, wir haben diese Chance, aber unser Leben ist so äußerlich abgesichert, dass irgendwo der Heilige Geist erstmal so an 4., 5., 6. oder 8. Stelle kommt, oder? Also, aber Gott möchte, dass wir beides anwenden und nur beides reift und wächst durch Anwendung. Also wir müssen die Gaben trainieren. Und der Paulus sagt, wir können alle Prophezeien üben. So was Heiliges, Prophezeien, und dann üben wir. Ja, wir können das üben. Ja. Und das Gleiche ist auf der anderen Seite. Also wir müssen beides entwickeln und das Ziel ist, darum nenne ich das die Straße zur Reife, dass wir trainiert werden, einander helfen, trainiert zu werden, dass wir wirklich zur Reife kommen. Und Paulus sagt den Korinthern, und das ist am Anfang vom 14. Kapitel, strebt nach der Liebe und eifert nach den geistlichen Gaben. Wer von euch mag den Streber? Oder Eiferer? Merkt man, ist so ziemlich negativ belegt, oder? Also ich möchte kein Eiferer sein. Aber Paulus sagt, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir das wirklich, wirklich wollen. Dann müssen wir jede Gelegenheit wahrnehmen. Ja? Also eifern. Paulus war ein Eiferer. Ja? Und da gibt es einen positiven und es gibt einen negativen Eiferer. Aber das fällt uns nicht in den Schoß. Ja? Und für uns im Leib Christi, wir müssen dazu auch Raum geben, dass wir das üben können. Nur wenn wir so in diesen Stuhlreihen sitzen die ganze Zeit und da vorne einer nur redet, wie ich jetzt gerade, da ist nicht so viel mit Üben. Also da muss sich dramatisch was ändern im Leib Christi, dass wir da viel mehr Raum geben. Hauskreise ist der ideale Ort für das, ja. Also Hauskreise sind nicht gedacht, eine Kleinkopie vom Gottesdienst vom letzten Sonntag zu sein. Hauskreise sind das Trainingsfeld genau für diese Dinge. Wo wir, da kommt jemand und sagt, ich habe Kopfschmerzen. Dann gibst du ihm nicht mehr Aspirin. Ja? Und sagt, lass uns beten für dich. Und da trainierst du deinen Glauben für Heilung. Okay? Und das ist gut so, wenn wir da trainieren. Aber meistens fangen wir an, zum Beispiel um Heilung zu beten, wenn jemand mit dem Rollstuhl kommt. Boah! Das ist wie wenn du im 20. Stock anfangen willst. Also wenn du nie für jemanden gebetet hast und Glauben hast für Kopfschmerzen, wenn du einem Rollstuhl auf dich zukommt, das ist eine ganz andere Nummer, oder? Also fang doch mal an, mit Kopfschmerzen und all den anderen Sachen zu beten, ja, und von Gott her zu hören, wie können wir denn dann beten? Und mit jedem Mal, wo du das machst, wachsen die Gaben, okay? Und da müssen wir offen sein für diese Möglichkeiten. Also wir, Angela und ich, wir beten im Moment, weil Angela eben erkältet ist, ein Infekt. Und wir beten dafür. Und wir stehen. Und natürlich hätten wir gerne Wunder einmal beten und alles ist gut, oder? Hätten wir alle gerne, aber ist nicht so. Aber wir merken, wir sind heute schon viel weiter in dem Bereich, als wir vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren waren. Aber wir sind noch nicht angekommen. Also unser Ziel ist, wo wir sagen, wir werden national, international reisen und ganz gleich, welche Bugs da rumfliegen. Das ist so, wenn du national unterwegs bist, da kriegst du immer so eine ganze nationale Sammlung von all diesen Infekten und Bakterien, oder? Dass wir sagen, wir haben genügend Abwehrkraft. Aber wir sind auf dem Weg. Also darum geht's, ja. Und das ist es, was wir lernen müssen. Das hat mit diesem Streben zu tun und mit diesem Eifern, ja, zu erkennen. Also du musst sagen, wie viel du davon willst. Und das Ganze geht aus in Gehorsam, aus Beziehung und Vertrauen. Das muss immer im Blick sein. Ja, wir sind in einer Beziehung mit Gott. Wir sind nicht in einem Leistungskurs. Wir müssen nichts vor Gott beweisen. Wir müssen uns nichts verdienen. Es ist schon alles bezahlt. Aber nicht im Sinne, dass wir uns auf die faule Haut legen und das Erbe irgendwo verprassen. So wie der jüngere Sohn, ja? Sondern, dass wir wirklich lernen, Erben zu sein und das einzusetzen, damit Jesus als König offenbar wird unter uns. Und im Bild sieht es dann so aus. Dass der Heilige Geist aus uns rausfließen kann. Wisst ihr, diese Gabe von Weisheit bei mir, die sprudelt manchmal aus mir raus und ich merk's nicht mal, dass es ein Wort der Weisheit war. Und irgendwann eine Woche später oder so, merke ich's. Oder jemand sagt mir, also letztes Mal, als wir uns getroffen haben, du das gesagt hast, dann habe ich gesagt, was habe ich denn gesagt? Ja, du hast das und das gesagt. Ja, das hat mein Leben verändert. Ach du meine Güte, ja. Und ich finde, das ist toll, ja. Du bist total unbelastet, ja. Aber so soll es sein, also dass wir das wirklich entwickeln und dass wir das in einem Reichtum unter uns haben, ja. Okay, also, dass wir dem Heiligen Geist Raum machen, als Einzelne und wie viel mehr dann gemeinsam als eine Gruppe, ja. Und dann macht Christsein Spaß. Nachfolge Spaß und das soll es auch. Es ist herausfordernd, aber es macht gleichzeitig auch Spaß. Also wenn es nur noch herausfordernd ist, es gibt so Phasen, aber wenn es nur noch das ist, dann wird es Krampf, oder? Dazu hat Christus uns nicht erlöst. Also das ist so wichtig in dem. Jetzt kommen wir noch auf Gemeinden. Ich habe viele Bilder rausgenommen, aber das habe ich noch reingetan. Die wichtige Frage ist, was für ein Schiff ist denn die Gruppe oder die Gemeinde, wo du bist? Ist das eher so ein Luxusdampfer? Die haben Hochkonjunktur, die bauen immer größere, dass es noch mehr Balkone gibt. Die sehen potthässlich aus, die Schiffe. Habt ihr das schon mal gesehen? Also es ist wirklich nichts mehr Schönes. Es ist wirklich, aber es hat halt mit Mammon zu tun, ja. Bei dem linken Schiff ist die Situation folgende. Es sind 20% auf diesem Schiff, die arbeiten hart, damit sich die restlichen 80% vergnügen können. Reicht das? Ja, gut, dann können wir zum anderen Schiff gehen. Das ist ein Regattaschiff. Da gibt's keine Zuschauer. Da hat niemand Platz drauf, wer nicht einen Job hat. Ja? Und im Gegensatz zum linken Schiff musst du mit dem Wind zusammenarbeiten. Wenn der Wind nicht weht, dann kannst du dich einfach hinsetzen. Dann ist es entspannt. Und das ist so ein Bild, die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Wir müssen da sein, wo der Wind weht, ja? Und wir müssen lernen, wie wir als Teams zusammen, wie wir fließen können. Und wie gesagt, auf diesem Schiff hier, da weiß jeder, was seine Gabe, was sein Platz und sein Job ist. Und das sollten wir im Reich Gottes auch haben. Im Lauf der Zeit, wo du weißt, dazu bin ich berufen. Und das Tolle ist wirklich, wenn du da drin bist in deiner Berufung, dann wird's neben all dem, wo wir gerufen sind zu arbeiten, auch entspannt und es macht Spaß. Also ein Beispiel, ich könnte euch platt lehren. Und ich hätte viel Freude dran. Also, wenn ich lehre, dann geht's mir gut. Es gab so eine Situation mal, da kam ich von einem Einsatz zurück und es ging mir nicht so blendend. Ich stand vor der Klasse, habe auch über den Heiligen Geist gelehrt. Und ich stand vor der Klasse und dann machte plötzlich der Klassenraum, whoop, und wieder zurück. Und ich dachte, wow. Und ich wusste in meinem Körper, das war gerade ein bisschen viel, wo ich da durchgegangen bin. Also fing ich an zu lehren. Am Ende der Woche ging es mir blendend. Einfach weil ich in meiner Gabe drin war und der Geist Gottes kontinuierlich durch mich durchfließen konnte. Und währenddem ich gelehrt habe, wurde ich gereinigt, ich wurde erfrischt. Ich habe nicht mal gemerkt. Also ich bin nicht hingestanden und habe gesagt, oh, jetzt brauche ich Pause. Ich habe mich gesund gelehrt. Und so ist es, wenn wir in unserer Berufung drin sind. Ines, die könnte hier stundenlang anbeten, oder? Also ich muss immer genau gucken mit ihr, und dass wir auch zusammen im Geist sind, oder? Aber Ines könnte sagen, ja, lass uns schnell den ganzen Tag durch anbeten, oder? Und kommt die nächste Woche wieder, wir machen ein Seminar. Aber das ist es, und so soll es sein, ja? Also in deiner Gabe drin, wenn du in deiner Gabe drin bist, dann erlebst du Leben im Überfluss. Und dann macht das neben dem, dass es Arbeit ist, einfach nur Spaß. Also dazu möchte ich uns ermutigen. Das ist ein Indikator, ja, von ein Stück weit in Reife gekommen, dass du in deiner Berufung drin bist. Und das ist, was Gott hat. Ja? Okay. So, und da gibt es zwei Dinge, die wir angeguckt haben. Die Fruchtseite, das ist die Braut da unten. Und die eine Seite, die der Heilige Geist betont, ist, unsere Beziehung mit Gott auf Christus fokussiert zu sein. Und da hilft er uns, Braut sein. Und das hat mit dem Heiligen, mit dem Charakter zu tun. Und auf der anderen Seite, und das ist zum fast im Gegensatz, sind wir auch Armee. Wir haben gesehen, ich habe das schon zweimal gesagt, wir leben im Krieg zwischen Licht und Finsternis. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, wo seine Kraft, seine Gaben, aber auch diese andere Seite. Und immer da, wo wir auf Christus ausgerichtet sind, dann kann auf der Armeeseite nicht schieflaufen. Wir sehen das. Zum Beispiel, wir sind gerufen, eine königliche Priesterschaft zu sein. Wir kennen heute weder Priester im biblischen Sinne, wie auch nicht mehr Könige. Aber ein Priester macht genau das. Er ist auf Gott ausgerichtet. Sein Hauptding ist, zuerst Gott zu dienen. Und aus dieser Beziehung und dem Dienen vor Gott dient er dem Menschen. Und ein König ist dazu gesetzt, unter Gott zu regieren. Und wir sind zu beidem gerufen. Wenn du Familie hast, dann bist du gerufen, in deiner Familie zu regieren. Angela und ich, wir sind ein Ehepaar, wir sind gerufen, in und durch unsere Ehe zu regieren. Ja? Wenn du Kinder hast und die sind in der Schule, dann ist es deine Aufgabe als Eltern, mit Christus da drin zu regieren. Zu wissen, was möchte denn Christus? Wie soll das aussehen? Und so können wir in jeden Lebensbereich hineingehen. Und dazu hat Gott uns den Heiligen Geist gegeben. Und da brauchen wir diese ganzen Gaben. Also zu 90% brauchen wir die Gaben in unserem Alltag und dann können wir sagen, die restlichen 10% in der Gemeinde. Aber heute ist es oft umgekehrt, wo wir diesen Dualismus leben zwischen geistlich, das findet in der Gemeinde statt, und dem Rest. Aber merkt ihr, unser Feind, der arbeitet 24 Stunden am Tag. Und kein Wunder sehen, wenn das unsere Welt nicht transformiert wird. Wenn unser Fokus nur ist auf diese 5 bis knapp 10% in der Woche, dass wir da geistlich sind und das machen, da werden wir das Reich Gottes nicht bauen. Die Gemeinde ist dazu da, uns zu trainieren. Das ist der Ort des Trainings, damit wir im Alltag mit Christus durch den Heiligen Geist regieren können. Und das ist diese Dynamik von königlicher Priesterschaft, vor Gott sein, in Fürbitte, durch Gebet, Offenbarung zu bekommen, wie wir die unterschiedlichen Dinge im Alltag mit ihm zusammen, wie wir sie ordnen, wie wir darüber herrschen und regieren können im positivsten Sinne. So, und jetzt komme ich zur Geschichte. Und wir haben gesehen, dass die Kirche gut angefangen hat. Jesus ist auferstanden von den Toten, hat am Kreuz alles erledigt für uns und hat gesagt, wartet auf den Heiligen Geist. Und was wir hier sehen ist, was die Leute hatten, vor allem die Judenchristen, die hatten das Wort Gottes, das Alte Testament, zu einem großen Teil in sich. Jesus im Alter von 12, er kannte einen Großteil vom Alten Testament auswendig. Das kannte jeder jüdische Junge. Du fingst früh an. Und dazu kam der Heilige Geist. Und das war die Ausrüstung Gottes. Und so hat sich der Leib Christi ausgebreitet mit diesen Gaben des Heiligen Geistes. Wir sehen, die waren wenig gebildet. Das waren Fischer, Galiläer, Geschäftsleute. Die waren nicht dumm. Aber die waren im weltlichen, westlichen Sinn nicht gebildet, wie wir es kennen. Aber das hat dann stattgefunden im ersten Jahrhundert, wo es eine wirkliche Veränderung gab von einem hauptsächlich jüdisch-christlichen Gemeinde hin zu einer mehr heidenchristlichen Gemeinde. Und wenn ihr die Briefe von Paulus lest, dann merkt ihr, in welcher Auseinandersetzung da stand. Das war kulturell, aber auch geistlich. Und was stattgefunden hat, immer mehr haben sich am Anfang die einfachen Leute bekehrt. Das sagt Paulus zu den Korinthern. Aber später kamen immer mehr auch gebildete Leute. Aber die brachten ihre Bildung mit hinein und die brachten das römisch-griechische Denken mit in die Kirche hinein. Und weil die im Natürlichen schon geleitet hatten, haben die natürlich auch mehr und mehr Leitungsfunktionen übernommen und da kam eine echte Vermischung von einer Abhängigkeit vom Heiligen Geist, geistgeleitet zu sein, immer mehr, wo das römisch-griechische Denken in die Gemeinde hineinkam. Und eine dramatische Veränderung kam dann mit Konstantin im Jahr 350. Konstantin, und da streiten sich die Historiker, wie sehr ein Christ er war. Manche sagen, ja, er war ein wirklicher Christ, andere haben ein großes Fragezeichen. Aber eines ist sehr, sehr offensichtlich, was wir sehen können. Er hat das Römische Reich wieder vereint, als ein römischer Regent, hat die anderen ausgeschaltet. Und hatte dann in diesem Prozess einen anderen Mitkaiser auszuschalten, diese Schlacht gehabt vor Rom, wo diese Offenbarung kam, bei diesem Zeichen sollst du siegen, wo sie die Kreuze aufs Schild gemalt haben. Und seht ihr, das ist das Interessante, oh ja, hat ein Kreuz auf dem Schild, er ist ein christlicher Kaiser. Aber wenn wir sehen, was geschehen ist, 100 Jahre nach ihm ist das römische Imperium wirklich zusammengebrochen. Und es hat in der römisch-katholischen Kirche, die am Werden war, weitergelebt. Es hat diese Kirche wirklich mehr oder mehr übernommen. Die Kirche hat eine eigene Sprache bekommen, Latein. Latein war die Amtssprache in Rom. Die katholische Kirche sprach Latein. Die Bibel wurde ins Latein übersetzt. Griechisch und Hebräisch war viel hilfreicher. Zu Beginn haben die Christen eben die Sprache verstanden. Plötzlich fanden sich die Christen in der Situation wieder, wo in der Kirche Latein gesprochen wurde und nur ein ganz kleiner Prozentsatz in Europa sprach Latein. Und die Leiter in der Kirche drin waren überzeugt davon, wenn sie nur vor Gott als Priester alles richtig machen, dann würden dadurch und die Schafe dadurch leiten, dann würden die alle in den Himmel kommen. Merken wir, wie weit entfernt das ist. Und wer kam das? Das kam aus den ganzen Kulten. Rom war voll von Kulten, von Okkultismus, von unterschiedlichsten Kulten. Ich habe mich mal gefragt, als wir plötzlich den Altar wieder hatten in der Gemeinde drin, habe ich gedacht, hatten die einen Rückfall ins Alte Testament? Und das wäre ja gut gewesen, oder? Aber die Situation war, alle anderen Kulte im Römischen Reich hatten einen Altar. Und darauf wurden mystische Dinge gemacht. Und so hatte man in der Kirche drin den Altar wieder eingeführt. Man hat Priester eingeführt und plötzlich war jemand zwischen mir und Gott, der meinen Glauben verwaltete. Und das Abendmahl, was so etwas Kraftvolles und Wunderschönes ist, wurde plötzlich zu etwas Mystischem. Und wir merken, der Grund war dann, dass sich die Kirche immer mehr entwickelt hat in das, was wir das dunkle Mittelalter nennen. Also die Leute verstanden nicht mehr, was in der Kirche laufen sollte. Und Gott hat seine Propheten gesandt. Immer wieder kamen Männer, kamen Frauen und haben versucht, die Kirche zu korrigieren. Viele sind auf dem Scheiterhaufen gelandet. Da gab es andere wie im Franziskus. Der hat, als das Papsttum auf dem Höhepunkt war wie Materialismus, hat Gott ihm diese Botschaft gegeben, einfaches Christsein zu leben. Das war der Charismatiker in der katholischen Kirche. Der diente unter den armen Leuten, da waren Zeichen und Wunder. Oder Benedikt. Und es gibt viele Beispiele in dieser finsteren Zeit, wo Gott seine Leute da reingeschickt hat. Und da gibt es ein tolles Beispiel, der Balken unten, die keltische Kirche. Und mit der keltischen Kirche, das haben wir im Bild da oben, da fing Gott an, Geschichte zu machen, mit einem jungen Mann namens Patrick. Der lebte in England und war vermutlich mit seiner Familie römisch-katholisch, und das war am Anfang der Zeit. Aber dann wurde er von Piraten gefangen genommen, verschleppt und in Irland auf dem Sklavenmarkt verkauft. Und er hat dann für einen Druiden seine Schafe oder Kühe gehütet, und er beschreibt dann, dass er anfing zu beten. Und am Ende hat er 100 Mal am Tag gebetet. War alleine wie David fast auf diesem Feld, hat die Kühe gehütet und er baute eine Beziehung mit Gott auf. Eines Nachts im Traum redet Gott zu ihm und sagt, es ist Zeit für dich, mach dich auf an die Küste, ein Schiff wartet für dich. Und er hat das riskiert. Unter der Androhung natürlich eben gepeitscht zu werden, gepeinigt, ging an den Strand, fand das Schiff und dann verlieren wir den Kontakt in seinem Leben für die nächsten 30 Jahre. Als er 50 war, und 50 damals im Römischen Reich war so das Alter, wo die meisten am Sterben waren. Man wurde nicht so alt. Ja, das war die Ausnahme. Sprach Gott zu ihm. Und das ist eine Ermutigung für alle Leute, die so ein bisschen meine Reife haben. Ja. Und hat gesagt, ich habe einen Dienst für dich. Geh zurück nach Irland und predige da diesem Volk das Evangelium. Er ist dahin gegangen und hat eine ganz, ganz andere Kirche aufgebaut. Es waren Gemeinschaften. Der kam mit einer Gruppe und was er gemacht hat, und das ist für uns interessant von gestern, er ging zu dem Hauptpunkt, wo all die Fürsten, die Stammesfürsten waren und unter ihnen waren Hauptfürst, und er ging zu ihm, hat das geistlich im Gebet durchgekämpft und hat gesagt, er möchte von ihm das Recht haben, das Evangelium in Irland zu verkündigen, und er hat ihm das Recht gegeben. Und dann fingen sie an, offene Kommunitäten, Klöster zu gründen, mit niedrigen Mauern. Und da war Anbetung, die hatten alle Gaben des Heiligen Geistes und die haben von früh bis spät gebetet. Ein Gebet war, am Morgen früh, ja, der Ofen ist aus, Herr, wenn ich das Feuer hier anmache für mein Frühstück, zünde doch du, Heiliger Geist, das Feuer neu an in mir. Und so gab es für alle Situationen im Leben, gab es Gebete. Ja, die haben kontinuierlich gebetet. Es gab Teamleiterschaft, Frauen haben Kommunitäten geleitet, ganze Ortschaften haben sich bekehrt. Und das geschah durch Freundschaftsevangelisation. Die sind an einen Ort gegangen, am Anfang haben ihre Kommunität aufgebaut, die Leute konnten kommen, das anschauen, mitleben. Und das war so attraktiv, dass sie sich bekehrt haben. Und wenn das am Wachsen war, und die Leute da drin gereift waren, dann hat man Teams ausgesandt von mindestens 12. Columba ist mit 72 Mann nach Schottland aufgebrochen. Da waren Priester und sie hatten nur die drei Hierarchien. Es gab Jünger, Priester und einen Abt. Das war's. Mehr gab's nicht. Sehr flache Leiterhierarchie. Und die lebten dieses Leben im Heiligen Geist zusammen. Als Columba in Schottland ankam, waren sie da am Strand und haben da angefangen, ihre Kommunität aufzubauen. Er ging zum schottischen König und hat gesagt, er möchte das Evangelium verkünden, kriegt ihr das Recht? Und der König hat gesagt, segne mich und ich mache dir den Raum frei, damit du das Evangelium in Schottland verkünden kannst. Und dann haben sie gesagt, aber da draußen gibt's eine Insel, die ist voller Dämonen. Was er gemacht hat, er hat seine Jungs darüber geschickt, die haben die Insel frei gebetet. Und diese Insel ist dann das Retreat-Zentrum für seine Mönche geworden. Und das war ihnen wichtig, immer wieder, wenn sie gemerkt haben, weißt du was, du solltest wieder mal Zeit mit Gott verbringen, haben sie die losgesandt und meistens haben die gefastet da drüben und einfach Zeit mit Gott verbracht. Und dann haben die anderen gewartet, die wussten, wenn der Zeit mit Gott verbringt, dann bringt er neue Offenbarung und das hilft uns allen. Und so haben sie das natürlich ausgebreitet. Das ging runter nach England und ging dann von England durch ganz Europa durch bis nach Norditalien. Überall haben sie diese Kommunitäten gegründet. Hier auch in diesem Raum gab es keltische Mönche. St. Gallen ist von keltischen Mönchen gegründet worden. Wir waren in Dänemark Anfang vom Jahr. Die haben jetzt da Fundamente gefunden, haben gesehen, das müssen keltische Christen gewesen sein, die das gebaut haben. Und ein Christ, der da für Einheit arbeitet, der hat ein Farmhaus gekauft, das auf so einem Fundament gegründet ist und sagt, ich will hier auf diesen alten Fundamenten, will ich wieder aufbauen. Ja. Und die haben das gelebt bis zum 12. Jahrhundert. Aber überall, wo sie mit der Institution, und es ist mir wichtig zu unterscheiden zwischen Gläubigen und Institutionen, das sind zwei verschiedene Dinge, aber überall da, wo sie sich ausgebreitet haben, kamen sie in Konflikt mit der Institution der katholischen Kirche. Und das waren zwei verschiedene geistliche und Weltsysteme. Und wir merken, dass sie im Laufe der Zeit auch an ihre Kraft verloren haben. Und im 12. Jahrhundert wurden sie von der katholischen Kirche geschluckt. Wenn du in die katholische Kirche reinguckst, dann siehst du viele Heilige, die keltische Namen haben. Das kommt alles von der keltischen Kirche. Aber im 12. Jahrhundert tat Gott etwas Neues. Da hat mein Mann Peter Waldo, das ist der untere, hier, das war ein Geschäftsmann. Und der hat gebetet, für jemanden gebetet, der Latein konnte, hat gesagt, übersetz mir die Bibel. Dann fing er an, die Bibel zu lesen. Und er merkte, also das, was hier drin steht, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was in der Kirche geschieht. Und er fing eine Gegenkirche an. Und sie fingen an, also das Neue Testament zu übersetzen. Und die Leute haben das dann zu zweit gelernt, sind groß und haben überall auf den Plätzen in Südfrankreich, in Italien gepredigt. Und die Leute haben sich in Massen bekehrt. Und natürlich hat es der Kirche nicht gefallen. Natürlich hat es den weltlichen Regierungen nicht gefallen. Sie haben sie verfolgt. Die Waldenser hatten 50.000 Märtyrer, die ihr Leben niedergelegt haben, nur weil sie das Evangelium gepredigt haben. Aber das war Peter Waldo, wollte einen radikalen Schritt machen, hat gesagt, das, was wir hier sehen, hat nichts mit Jesus Christus und mit Kirche zu tun. Wir bauen was Neues. Kommunitäten. Die sind überall hin verfolgt worden, aber sie haben nicht aufgehört. Sie haben im Winter durch die Schrift auswendig gelernt, damit sie im Sommer dann zu zweit wieder predigen konnten. Und Tausende, Hunderttausende haben sich bekehrt. Da war eine wirkliche Erweckung. Etwas später hat der Mann da oben, das ist John Wycliffe, dasselbe gemacht in England. Er lebt in Oxford, war Professor für Theologie, hat da gelehrt und er war eingeladen an ein Konzil. Was er da gesehen hat, an Verhalten, das war so erschreckend für ihn, so schockierend, dass er gesagt hat, ich muss was anderes machen. Er hat die Bibel ins Englische übersetzt, fing an Laienprediger auszubilden und hat die ausgesandt, damit sie predigen und für Kranke beten. Und hat natürlich auch Schriften verfasst, wo er gesagt hat, das muss sich verändern in der katholischen Kirche. Und natürlich wollten die ihn natürlich auch verfolgen und umbringen, aber da war ein Adliger, der ihn beschützt hat. Aber die katholische Kirche hat es dann erreicht später, dass ihm die Lehrerlaubnis entzogen wurde in Oxford. Also durfte nicht mehr lehren und hat gesagt, wunderbar, habe ich mehr Zeit für meine Gemeinde. Und hat da weiter die Bibel übersetzt, weiter Laien trainiert und er konnte im Bett eines natürlichen Todes sterben. Was aber geschehen ist, als er in Oxford war, Oxford war eine berühmte Universität und die Familien, die reichen Familien, haben ihre Söhne nach Oxford geschickt, um da zu studieren. Und da haben sie diesen neuen christlichen Glauben kennengelernt und haben den überall exportiert in Europa. Eine Gruppe von Böhmen hat den mitgenommen nach Böhmen in die Tschechei und da war Jan Hus. Und Jan Hus wurde von diesen Studenten beeinflusst, das war der Dorfpriester. Und er hat gesagt, wow, das ist eine tolle Sache, fing an, die Bibel ins Tschechische übersetzen, fing an, in Tschechisch zu predigen, die Gottesdienste in Tschechien zu halten. Und natürlich hat das der katholischen Kirche nicht gefallen, dieser Institution. Zu der Zeit hatten die drei Päpste. Und der König hier in Deutschland, einer, der wollte sich zum Kaiser krönen lassen. Friedrich, oder hieß der? Sigismund, ja, danke, Sigismund. Aber das ging nicht mit drei Päpsten. Wer sollte denn ihn salben? Also musste er das zuerst regeln und deshalb gab es dieses Konzil in Konstanz. Und dann haben sie Jan Hus nach Konstanz eingeladen und er ging im guten Glauben, weil sein Fürst sagte, ich werde dich beschützen. Er kam nach Konstanz, konnte 3 Wochen lang predigen auf der Straße und dann wurde er eingekerkert. Und um es kurz zu machen, die haben gesagt, entweder du hörst auf mit dem Müll, was du da machst, oder du landest auf dem Scheiterhaufen. Aber er hat gesagt, ich habe Glauben entdeckt. Ich habe geschmeckt, was es bedeutet, mit Christus zusammen zu sein. Ich habe wirkliche Kirche erlebt. Ich werde das nicht aufgeben. Und darum haben sie ihn in Konstanz verbrannt. 100 Jahre später war die Zeit reif für Reformation. Und dann ist das, was die beiden Männer angefangen haben, zu Pionieren durchgebrochen. Mit Luther, Zwingli, Calvin und viele anderen. Und natürlich hat geholfen, dass zu der Zeit die Buchdruckkunst da war. Also man konnte Schriften, man konnte Bibeln in Massen produzieren. Und das hat alles geholfen. Und wenn ihr das lest und hört in der Kirchengeschichte, meine Güte, in unseren Regalen stehen viele Bibeln, aber was hat es die Leute gekostet, damit wir heute eine Bibel in unserer Sprache in der Hand halten können? Viele, wie Tyndale, haben ihr Leben aufgegeben. Sind auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, nur weil sie die Bibel in die Sprache übersetzt haben, damit wir sie lesen können. Deshalb habe ich Hochachtung vor diesen Leuten. Ja? Ich habe Hochachtung vor einem Martin Luther. Obwohl ich weiß, der hat auf der anderen Seite ganz schreckliche Dinge getan. Und da gab es in Zürich den Ulrich Zwingli, der war Stadtpfarrer, der hat auch die Bibel übersetzt. Und da gab es so Leute, die mit ihm waren, die haben die Bibel gelesen und haben gedacht, wow! Und die haben verstanden, hey, es ist wichtig, dass wir uns Gott unterordnen. Und dann als Folge, wenn wir uns bekehrt haben, uns taufen lassen. Also Kindertaufe können wir vergessen. Das ist nicht biblisch. Ja? Aber Zwingli war das zu radikal und hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann haben sie sich getrennt von ihm und haben angefangen, wieder kommunitär zu leben, sich gegenseitig zu taufen, haben das Abendmahl auch in simpler Weise wieder mit Brot und Wein miteinander geteilt. Und wieder hat dieser einfache, kraftvolle Christsein Wellen geschlagen. In Österreich haben sich viele bekehrt, in Süddeutschland, überall. Und wieder sind sie verfolgt worden, blutigst verfolgt. Männer und Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Und am Ende waren es nur noch so spärliche Grüppchen überall. Und Menno Siemens hat die dann gesammelt, hat ihnen eine gemeinsame Ausrichtung, Theologie gegeben. Daraus sind die Mennoniten entstanden. Das sind die Täufer. Und manchmal, wenn du Kirchengeschichtsbücher liest bei uns, da kommen die Täufer schlecht weg. Wir nehmen das schrecklichste Beispiel, oder? Mit Thomas Münzer. Viel Weiberei. Die Spinner, oder? Das waren nicht nur die Täufer, ja? Das war ein Strom da drin. Aber was Gott gemacht hat, er hat damit die Tür geöffnet. Und danach, nach diesen Pionieren, wurde evangelische Kirche, lutherische Kirche ziemlich verkopft. Die kam in die Universitäten und normale Christen haben angefangen, haben gesagt, wir brauchen ein Christsein, das mehr im Alltag ist. So sind die freien evangelischen Christen entstanden. Ja. Und dann zum Beispiel die Herrenhuter. durch Zinzendorf. Da kamen die zusammen als Flüchtlinge von ganz unterschiedlichen Gruppierungen und haben sich auf seinem Land getroffen. Und dann hatten die richtig Knatsch, theologischen Knatsch. Die einen haben das geglaubt, die anderen haben das geglaubt, die haben das geglaubt. Und Zinzendorf hat ihnen geholfen, eins zu werden. Und als sie wirklich eins waren, ist der Heilige Geist auf sie gefallen. Und dann ist eine Gebetsbewegung entstanden, 24 Stunden Gebet über 100 Jahre. 100 Jahre lang 24 Stunden Gebet. Und aus dem heraus ist eine Missionsbewegung entstanden, die man die moderne Mission nennt. Das ist in Deutschland geschehen. Dann kam in England, die Herrenhuter haben Wesley beeinflusst in England. Historiker sagen, wenn Wesley nicht gepredigt hätte und diese Erweckung in England nicht stattgefunden hätte, dann hätte England durch dieselben Wirren einer Revolution gehen müssen wie Frankreich. Ein Mann, eine Erweckung, hat die Revolution wie in Frankreich verhindert. Finney hat zusammen mit Wesley in den USA gepredigt. Und das war richtig charismatisch. Da war Gegenwart Gottes, dass Leute, wenn die sich aufgemacht haben, schon kilometerweit, vor die überhaupt am Ort angekommen sind, so unter die Kraft Gottes kamen, dass sie nicht mehr gehen konnten. Die standen am Wegesrand und haben unter der Kraft Gottes gezittert. Dann haben sie mit Pferdewagen die Leute rangefahren und haben Bäumchen aufgestellt. Evangelikal, ihr Leute, das waren die Gründer. Und haben Bäumchen hingestellt, damit die Leute sich schütteln. Warten auf den Gottesdienst, an den Bäumchen festhalten konnten. Das war Wesley, Methodisten. Und was Wesley gemacht hat, wieder, er hat die Leute gesammelt in Gruppen und hat gesagt, wenn ihr zusammenkommt, macht ihr Folgendes. Ihr betet, ihr bekennt einander die Sünden und ihr lest miteinander die Bibel und ihr wachst. Simpel. Diese Bewegung, man konnte Leute finden, nach 80 Jahren war diese Gemeinde immer noch lebendig. Hat einen John Wilberforce beeinflusst, der mit der Sklaverei aufgehört hat. Ja. Und dann ging es weiter. Dann kam Anfang dieses letzten Jahrhunderts die Pfingstbewegung. Fing an in einer kleinen Bibelschule, wo junge Leute, Bibelstudenten gesagt haben, wir wollen mehr vom Heiligen Geist. Da hat eine Frau, toll, eine Frau, nicht ein Mann, eine Frau hat die Taufe im Heiligen Geist erlebt, fing an in Sprachen zu beten. Und da kamen immer mehr. Und die Erweckung war in dieser kleinen Bibelschule. Und in dieser Bibelschule war auch ein Schwarzer. Aber weil er schwarz war und das im Süden war von USA, durfte er nicht im Klassenraum sitzen, er musste im Flur draußen sitzen. Und das war großes Risiko und Gnade von dem Schulleiter, dass der überhaupt daran teilnehmen durfte. Also der saß draußen im Flur und hat alles mitgeschrieben. Und dann hat er das mitgenommen nach Los Angeles. Und da ist die Erweckung an der Azusa Street gestartet. Ja? Und was da geschehen ist, was wir oft als Sprachengebet war, wichtig, und das, was da geschehen ist in den USA, dass das Übergreifen von allen Nationalitäten das vereint hat. Du hattest Inder, du hattest Afrikaner, du hattest Weiße, du hattest alle Leute, die waren unter dem Heiligen Geist vereint. Etwas, was der Bürgerkrieg nicht geschafft hatte, ja, in Amerika. Das hat da stattgefunden. Und da kamen dann die Gaben und da ging es weiter, da kam die nächste Welle. Die Glaubensbewegung, die charismatische Bewegung, die Heilungserweckung in den USA. Und wenn du das liest, und ich empfehle euch, wenn ihr da mehr lesen wollt, es gibt dieses Buch von Richard Liardon. Das heißt Die Generäle Gottes. Da werden 12 Biografien beschrieben und die beschreiben das. Erstaunliche Wunder, erstaunliche Heilung, gewaltige Dinge, die Gott durch ganz einfache Leute gewirkt hat. Aber in dem Buch, wo ein Dutzend Leute beschrieben werden, schaffen es nur wenige, nicht mal die Hälfte, gut zu enden. Also es sind diese beiden Sachen, wo wir sehen, wie wichtig das ist, dass wir uns nicht verlieren, nicht von Not getrieben arbeiten in der Kraft des Heiligen Geistes, sondern dass wir ihm Raum geben, dass er an unserem Charakter arbeiten kann. Ja. Also ich finde es ein tolles Geschichtsbuch, was Glauben in dir stärkt und gleichzeitig auch wirklich ermahnt und sagt, es ist so wichtig, dass wir nicht nur die Kraftseite, sondern auch die Heilungsseite betonen. Und dann natürlich eben weiter all die anderen Dinge. In den letzten, also die charismatischen Wellen, die haben viel von den Ämtern wiederhergestellt. In den 60er Jahren wurde die Lehrgabe, das Amt des Lehrers wiederhergestellt. Weibem ist sehr stark, Jung mit einer Mission, stark davon geprägt worden. Und dann kamen auch Evangelisten, die waren schon früher da, mit Wesley, mit Finney. Das hat da angefangen. Aber vor allem auch in den 80er, 90ern wurde das Amt des Propheten und der Apostel wiederhergestellt. Und für mich, wenn ich in die Bibel reinschaue, ist dieser ganze Prozess der Wiederherstellung eigentlich fertig. Ich sehe nichts, was es von diesen Gaben wiederherzustellen gibt. Aber wenn wir die Geschichte angucken, sehen wir, jede Gruppe ist verfolgt worden. Und das hat das bewirkt, der Teufel wollte jede neue Bewegung auslöschen. Es ist nicht gelungen, aber er hat es geschafft, dass jede Gruppe in eine Ecke gedrängt wurde und gezwungen war, eine eigene Kirche, eine eigene Denomination aufzubauen. Und deshalb haben wir die verschiedenen Denominationen. Es ist eine Frucht, ein Resultat von Verfolgung. Und Verfolgung, das ist dadurch geschehen, dass Menschen auch in Kirchenämtern dem Feind, dem Teufel Raum gegeben haben, durch sie zu wirken. Und Tom Marshall, ein geistlicher Vater von mir, hat gesagt, eigentlich sollten wir wie ein großer Spiegel sein, der Jesus repräsentiert, wo Jesus sich spiegeln kann drin. Aber dieser Spiegel ist wie auf dem Boden zerschmettert worden und in viele tausend Stücke. Wisst ihr, wie viele Denominationen gibt es auf dieser Welt? Über 40.000. Ich meine, kein Wunder kriegen wir kein Land, oder? Und man kann in jeder Gruppe, da sieht man dieses von Jesus, in der Gruppe sieht man das und das von Jesus. Und ich glaube, da, wo wir jetzt dran sind, was der Geist Gottes machen will, er will uns in eine Einheit zusammenbringen. Und das braucht ein großes Wunder. Und wenn wir für Erweckung beten oder wenn wir das müssen wir sehen, oder das wird der Geist Gottes machen. Ich werde heute Abend drüber sprechen. Ja. Wir kommen in diese Zeit hinein. Ja. Also, jetzt, was Gott gemacht hat, er hat durch die Geschichte hindurch immer mit einzelnen Leuten oder mit Gruppen gearbeitet. Angefangen eben mit den Vorreformatoren. Dann kamen die Reformatoren. Die hatten auch ein Stück Offenbarungen, haben die ausgelebt. Danach kamen die evangelikalen Heilungsbewegungen. Danach kamen die Pfingstler. Da kamen die Heilungen. Was haben wir denn noch? Ja, die Wiederherstellung. All die verschiedenen Gruppen. Ja. Ups. Und jeder hat einen Teil. Und heute Abend werden wir das noch weiter anschauen, wie das weitergeht dann. Okay, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dass Gott dran ist, seit über 800 Jahren seine Kirche wiederherzustellen. Und es war immer das Wirken des Heiligen Geistes. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir in der Kirchengeschichte zu Hause sind. Es ist spannend, das zu lesen. Aber dass man eben auch sieht, was hat Gott gemacht? Ja, wie hat der Heilige Geist da drin gewirkt? Also, und das müssen wir heute verstehen. Und in Dankbarkeit zurückschauen auf das, was Gott gemacht hat. Dankbar für die einzelnen Gruppen. Dankbar, wenn wir diese Leben lesen, die Zeugnisse, was sie für uns gelitten haben, damit wir die Dinge haben, die wir heute haben. Und dass wir dann uns ebenso auf den Weg machen und sagen, und jetzt wollen wir die nächste Wegstrecke gehen. Ich glaube, es ist ein Privileg, dass wir in der heutigen Zeit leben dürfen. Jetzt schauen wir uns an, diese beiden Dinge. Wir haben gesehen, die Wichtigkeit, die Voraussetzung, um darin zu gehen, ist, dass wir ins Reich Gottes hineingeboren werden, Wiedergeburt. Jesus erklärt uns, was geschieht durch den Heiligen Geist, wenn wir wiedergeboren werden. Da gibt es dieses Gespräch von Jesus mit der Frau. Und er sagt ihr, wer von dem natürlichen Wasser trinkt, oder wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle vom Wasser werden, das in die Ewigkeit quillt. So, der Heilige Geist kommt in uns hinein. Vorher waren wir leer. Und wenn wir wiedergeboren werden, kommt der Heilige Geist und wohnt in uns. Und wir haben aber gesehen, dass Jesus gesagt hat, als das mit den Jüngern geschehen ist, jetzt wartet. Da ist noch mehr. Und er beschreibt das dann in Johannes 7, Vers 38. Und da war er selber im Tempel und da wurde im Alten Testament das Fest der Pfingsten gefeiert, der Vorläufer zum Pfingstfest. Und als er sah, wie der Hohepriester in einem symbolischen Akt Wasser am Altar ausgegossen hat, dann konnte er nicht an sich halten. Er ist aufgestanden und hat in den Tempel reingeschrien. Er hat gesagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Und wir merken, es war vor dem Kreuz, deshalb weist er wieder auf die Zukunft hin. Was die Jünger am Pfingsten erlebt haben, ist Folgendes. Oh, ich hoffe, mein Wasser reicht. So, diese Krug ist schnell leer. Ist gut, Ines. Aber das soll mit uns geschehen, dieses Bild. Aber dazu brauchen wir Reife, was wir schon gesehen haben. Und jetzt wollen wir anschauen, oh ja, das ist vielleicht noch wichtig. In Lukas 11 hat Jesus im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist Folgendes gesagt. Welcher Vater würde seinem Kind der eine Schlange geben, wenn es um ein Stück Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die drum bitten? Ich habe das immer wieder erlebt, wenn junge Christen den Heiligen Geist empfangen haben, dass dem Feind gelungen ist, sie zu belügen, gerade auch wenn sie in Sprachen gebetet haben und nicht wussten, was sie sagen, logischerweise, weil du verstehst es nicht. Das ist von unten, das ist vom Feind. Die Pfingstbewegung in Deutschland ist dadurch abgewürgt worden, indem man das schriftlich festgehalten hat, das Wirken des Heiligen Geistes. Von 1909 ist nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Teufel. Was gefolgt ist, war eine geistliche Lehre, die gefüllt wurde mit anderen Dingen und die Konsequenz davon, glaube ich, also ein Stück davon, war zwei Weltkriege. Meine Güte, wenn Deutschland eine Erweckung erlebt hätte, wie an anderen Orten, wie in Südafrika, wie in den USA. Ja? Also, aber diese Schriftstelle ist wichtig. Wenn wir zum himmlischen Vater gehen, der allmächtig ist, und bitten, dass er uns tauft, dann wird er nicht erlauben, dass irgendein Dämon schnell vorbeikommt. Ja? Wir öffnen uns nicht nur einfach für die himmlische Welt und wollen Kraft empfangen. Nein, wir kommen konkret zum Vater und bitten um den Heiligen Geist und wir werden empfangen, worum wir bitten. Das ist wichtig zu wissen. So, jetzt kommen wir zu den Gaben. Und ich würde gerne einige Gaben mit euch anschauen. Wir werden manche auch auslassen, weil wir werden ja ein Tagesseminar haben über Heilung. Also wer da mehr lernen möchte, ist eingeladen zu Ines und zu Rüdiger. Dankeschön. Und wir werden danach nochmal ein Tagesseminar haben über Heiligung, über Heiligkeit. Ja? Also wird diese andere Seite, die ich auch betont habe von Beziehung, wird da nochmal mehr zum Tragen kommen. Also. Aber Paulus sagt uns, es gibt dieses Wort der Weisheit. Und wir wissen, wir können Weisheit erlangen im Natürlichen, und das ist wichtig. Und wir werden weise zum einen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, das Quelle von Weisheit, und natürlich auch, wenn wir uns unter weisen Menschen aufhalten. Da, wo wir uns aufhalten, das färbt ab an uns, ja? Aber darüber hinaus gibt es dieses Wort der Weisheit. Und dieses Wort der Weisheit hilft dir, dich in schwierigen Situationen richtig zu verhalten. Also es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen. Und dann können wir darum bitten, uns öffnen. Und der Heilige Geist wird uns ein Wort der Weisheit geben. Bestes Beispiel von Jesus ist, als er versucht wurde im Tempel. Da wurde eine Frau zu ihm gebracht und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagten, diese Frau ist im Akt eines Ehebruches erwischt worden. Und die Schrift sagt, eine solche Frau muss gesteinigt werden. Erstens, wenn die Frau in einem Akt von Ehebruch erwischt worden ist, dann muss ja auch der Mann da gewesen sein. Also warum haben sie den Mann laufen lassen und die Frau mitgeschleppt? Also Jesus war sehr offensichtlich, dass man versucht, ihm eine Falle zu stellen. Jesus macht was Spannendes, er gibt keine Antwort. Er bückt sich auf den Boden und fängt an zu schreiben. Und wir wissen nicht, was er geschrieben hat. Dann sind sie auf ihn eingedrungen und haben gesagt, wir wollen jetzt eine Antwort haben. Dann ist er aufgestanden und hat gesagt, gut, der von euch, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Und das heißt, alle sind weggegangen. Die Ältesten und die Pharisäer waren die Ersten. Sie kannten das Gesetz. Sie wussten, wie weit entfernt sie vom Gesetz waren. Am Ende war nur Jesus und die Frau da. Dass Jesus zu dieser Frau gegangen hat, gesagt, hat dich niemand angeklagt. Und sie sagte, nein. Dann sagt er, dann will ich dich auch nicht anklage. Geh und sündige nicht mehr. Hätte es jemand gegeben, der den ersten Stein hätte werfen können? Jesus. Und seht ihr, er suchte einen Weg, weil er wusste, es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Es geht hier nicht Gott Gerechtigkeit, um Moral aufrechtzuerhalten in Israel. Die haben das benutzt, um mich reinzulegen. Und Jesus hat den Weg gefunden, um da rauszukommen. Da gibt es die andere Geschichte, wo sie ihn gefragt haben, müssen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Da kannst du mit Ja sagen, dann bist du verkehrt, und kannst Nein sagen, bist du verkehrt. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, gebt mir eine Münze. Da hat er gefragt, welches Bild ist auf dieser Münze? Des Kaisers. Er hat gesagt, gut, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist. Aber, was wichtiger ist, gebt Gott zuerst, was ihm gehört. Worte der Weisheit. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich war ein junger Christ und ich hatte dieses Vorrecht, dass ich gleich zu Anfang an mit dem Reich Gottes vertraut gemacht worden bin. Ich bin ins Reich Gottes reingeboren und ich habe die Lehre von Keith Warrington über das Reich Gottes als Muttermilch aufgesogen. Und dann habe ich natürlich, wie junge Christen das machen, eins zu eins das umgesetzt in meiner Firma und kam natürlich mächtig in Probleme. Weil die wollten natürlich nicht das Reich Gottes leben. Und ich habe damals in der Verwaltung gearbeitet, hatte vorher in der Werkstatt gearbeitet und habe das erlebt, dass mein Chef, der gleichzeitig mein Freund war, dass der täglich unsere Kunden angelogen hat. Gelogen, dass die Balken sich biegen. Und ich, wenn ich Kundenkontakte hatte, war natürlich ehrlich. Wahrhaftig. Ich habe das Beste für unsere Firma gesucht, nur dass ich ehrlich war, hat ihn so angegriffen, dass wir immer wieder Diskussionen haben. Aber wenn du auf der Seite der Wahrheit stehst, hast du immer die besseren Argumente, hat jede Diskussion verloren. An einem Morgen kam ich zur Arbeit, fing gerade an, dann ging die Tür auf, die zwei Direktoren von unserer Firma, der über den ganzen Bereich und der Werkstattchef kamen rein. Mein Chef ist rausgegangen und ich dachte, oh oh. Und dann sagte der Chef zu mir, guten Morgen, Herr Kretli, wir würden gerne mit Ihnen reden, können wir das? Ich habe gesagt, natürlich, er ist ja der Chef. Dann hat er sich mir gegenüber so auf den Schreibtisch gesetzt und hat mir eine Viertelstunde einen Vortrag gehalten, wie gut und richtig es ist, Kunden anzulügen. Ich saß auf meinem Stuhl. Und ich habe gesagt, Jesus, wenn der fertig ist, innerlich, Jesus, wenn der fertig ist, dann will er eine Antwort von mir. Aber ich habe den Moment noch nicht, aber ich weiß, ich werde nicht lügen. Da kriegte ich, glaube ich, mein erstes bewusstes Wort der Erkenntnis. Und ich dachte, wow, was immer der da noch erzählt, der hat verloren. Und konnte ich mich, also ein bisschen angespannt in so einer Situation. Ich hatte noch etwa 5 Minuten, um runterzukommen. Und dann hatte er seinen Vortrag beendet, guckte mich erwartungsvoll an. Und dann sagte ich zu ihm, Herr so und so, bevor ich Ihnen meine Antwort gebe, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und er sagte, natürlich. Und da habe ich gesagt, werden Sie gerne angelogen? Das war das Wort der Weisheit. Und er war still. Und er hat verzweifelt nach einem Ausweg gesucht und es gab keinen Ausweg. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich will eine Antwort haben von Ihnen. Und da hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, wie ist es mit dir, Leo? Und natürlich musste er auch Nein sagen. Und dann habe ich zu den beiden Herren gesagt, ich glaube, da müssen wir nicht weiter diskutieren. Dann haben wir alles geklärt, oder? Und sie mussten gehen und ich konnte bleiben.